Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen aus dem Römerbrief, und zwar aus dem 12. Kapitel und dann eine Stelle aus dem Epheserbrief. Beide sehr, sehr bekannte Verse und Tatsachen, die hier beschrieben werden. Und zwar Römer 12, Vers 3 und folgende. Die Bibel sagt hier: Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und alle untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienst. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Ich möchte zulesen Epheser 4, Vers 11 bis 16. Epheser 4 sagt hier, und das ist jetzt eine Darstellung dessen, was wir gerade gehört haben. Wir sind der Leib des Christus, wir sind untereinander Glieder. Jetzt sagt hier die Schrift, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jenem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wenn du mit normalen Menschen redest, oder Mediziner, oder einfach Leute, die sich ein bisschen auskennen, dann werden dir alle Leute das Gleiche sagen. Der menschliche Körper, der menschliche Organismus ist ein Meisterwerk. Es ist was Wunderbares. Viele Dinge kann man nicht erklären, darum kann man auch kein künstliches Leben schaffen. Wie dieser Körper das alles macht, wie das abläuft, ist eine geniale Sache. Denk nur an den Stoffwechsel, an die Zelle, die Erneuerung des Körpers. Es ist etwas Unvorstellbares. Aber die Bibel zeigt uns etwas, dass es einen weiteren Organismus gibt, der noch wunderbarer ist, der aber genauso diese große geistliche Gesetzmäßigkeit hat und diese herrlichen Abläufe, auch diese Geheimnisse, die wir nicht klären können. Und zwar, die Bibel geht hier davon aus, wir sind der Leib des Christus und wir sind genauso ein Organismus. Wir haben ja gerade gelesen, dieser Organismus wird gesteuert vom Haupt, vom Herr Jesus. Er ist der König, der Könige, der Herr, der Herren, er ist die Schaltzentrale, wo der ganze Organismus dann, ich sag's mal so, seine Zellerneuerung, sein Stoffwechsel, seine Funktionalität, alles, was letztendlich hier eine Rolle spielt, ausführt. 1. Korinther 12, 13 sagt, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Und Kolosser 1, 13 und der Folgevers sagt ganz, ganz eindeutig, was bei ihrer Wiedergeburt, wenn ein Mensch gerettet wird, was da passiert. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ist ja, wir Menschen sind dreidimensional. Wir haben einen lebendigen Gott, der außerhalb von Zeit und Raum ist. Der Herr Jesus war in der Lichtswelt bei Gott, dem Vater. Und die Bibel sagt, er war genauso Geist wie der Vater. Das heißt, als er Mensch wurde und dieses große, vollkommene Opfer gebracht hat, dann sagt Offenbarung 13, Vers 8, dass es rückwärts seit Grundlegung der Welt praktisch geschah. Das heißt, dieses Opfer war außerhalb von Zeit und Raum. Wir sind begrenzte Menschen. Wir können uns nur räumliche Dinge vorstellen. Abstrakt geht bis zu einem gewissen Grad. Aber diese gewaltigen Geheimnisse des Opfers Jesu und der Erlösung und sein Blut, das außerhalb von Zeit und Raum für die gesamte Menschheit wirkt, hinter den Kulissen, das können wir uns nicht vorstellen. Das heißt, wenn David im Psalm 51 noch Isop schreit, nach dem Büschel, das man in Blut getaucht hat, dann hast du letztendlich hier dahinter das Blut Jesu Christi. Und obwohl das Opfer so gewaltig ist, hinter der Kulisse abläuft, haben wir trotzdem diese bedauerliche Tatsache, obwohl alle von Gott gerettet werden sollen, obwohl Gott letztendlich die Erlösung für alle Menschen gegeben hat, ist das Drama, dass sich die Menschen nicht erlösen lassen. Das ist Drama der Menschheit. Die Erlösung ist für alle da, aber sie nehmen es nicht an. Das ist das Drama dieser Sache und geht drum auch verloren. Jetzt muss uns natürlich klar sein, wenn ich sage, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Leib des Christus, ein wunderbarer Organismus, dann ist das, was wir heute Morgen hier erleben in dieser Gemeinde, nur eine Multimomentaufnahme. Das heißt, es geschieht bei jedem Wiedergeborenen etwas, er wird unsichtbar, die Bibel sagt, in die himmlischen Örter versetzt, mit Christus, Kolosser 3. Das heißt, er ist unsichtbar verbunden durch Jesu Blut, durch den Heiligen Geist, den er empfängt bei der Wiedergeburt. Wenn er in einem Geist zu einem Leib getauft wird, er ist verbunden mit der himmlischen Welt. Er gehört jetzt nicht mehr zu dieser Welt, sondern er gehört zu der himmlischen Welt. Er ist ein Fremdling hier auf Erden. Jetzt macht es Gott so, weil wir uns das nicht vorstellen können, hat er das mit Bildern beschrieben, sodass wir es verstehen können. Und eines dieser Bilder ist der Leib Jesu Christi. Und die Bibel sagt nun mal ganz klar, dass hier gar kein Irrtum aufkommt in 1. Korinther 1, Vers 30, dass es einfach eine Tatsache ist. So eine Tatsache, die jeden Gläubigen betrifft. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Er sagt hier, durch ihn, durch den Jesus, seid ihr letztendlich in Christus. Seid ihr in diesen Leib hineingetauft worden. Jetzt möchte ich etwas betonen, das eine ganz große Rolle spielt. Es spielt keine Rolle, wie fromm ich bin. Es spielt keine Rolle, wie religiös ich bin. Es gibt unendlich fromme und unendlich religiöse Menschen, die nicht wiedergeboren sind. Wer die Kirchengeschichte kennt und weiß, was da alles passiert ist, der sieht, dass oft die Leute mit der strahlenden Frömmigkeit hinter der Kulisse Bestien waren. Das ist einfach Fakt. Und er sagt hier, nur in Christus. Wisst ihr, und das, was wir heute Morgen behandeln, dass wir den Leib Jesu Christi, diesen geheimnisvollen Organismus uns betrachten geistlich, das gilt nur für die Menschen, auch in unserer Mitte, die das erlebt haben, was ich vorher beschrieben habe, die in einem Geist zu einem Leib getauft sind. Das heißt, wir haben es ja im Kolosser gesehen, er sagt, du bist versetzt aus dem Reich des Teufels, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, du hast einen Wechsel vorgenommen vom Reich. Das geschieht in der Sekunde, wenn ich gerettet werde. In der Sekunde, wie das Blut Jesu meine Sünde abwäscht, werde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Das ist die einzige Geistestaufe, die die Bibel kennt, sonst kennt sie keine. Das andere sind Konstruktionen, die einfach nicht stimmen. Das sind Irrlehren. Sondern die Bibel sagt, jeder Gläubige ist Geist getauft, jeder Gläubige ist in den Leib Christi hineingefügt, jeder Gläubige ist in Christus, dort gehört er hin, er ist jetzt wesensmäßig mit dem Herr Jesus verbunden. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Dass ich in Christus bin, dass ihr, die ihr gerettet seid, in Christus seid, in einem Geist seinem Leib getauft seid, das ist etwas, das zwischen eurem Herz und dem Herr Jesus sich abspielt. Es geht in die himmlischen Örter. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt kommen wir alle da rein, setzen uns in den Versammlungssaal. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du das Problem, dass das nie die reine Gemeinde ist. Nie. Es gibt keine reine Gemeinde. Sondern du hast jetzt immer die Zusammenkunft von Menschen. Nur der Herr kennt die Herzen. Nur er weiß, wessen Herz ist in Christus. Wessen Herz gehört zu ihm. Wer ist mit ihm verbunden? Wer ist in einem Geist zu einem Leib getauft? Das heißt, wir haben hier eine Multimomentaufnahme. Und jetzt gibt der lebendige Gott uns den Auftrag, durch diese Ortsgemeinde ein Stück dieses unsichtbaren Leibes darzustellen. Aber ich möchte nochmals betonen, wenn ein Mensch nicht echte Errettung erlebt hat, echt Vergebung der Sünde hat, gereinigt ist durch Jesu Blut, wiedergeboren ist, den Heiligen Geist als Geist der Sohnschaft empfangen hat, dann gehört er da nicht dazu. Und diese Dinge wirken nur bei denen Menschen, was wir jetzt gleich sehen werden, die das erlebt haben. Nur bei denen wirkt es. Es kann es natürlich sein, ihre Versammlung, dass da einfach das bei denen alle wirkt, die hier gläubig sind, bei den anderen wirkt es nicht. Und da gibt es so eine Vermischung. Das ist sehr schon mal normal. Wenn ihr die perfekteste Vermischung aller Vermischungen sehen wollt, müsst ihr Korintherbrief lesen. Das war die Gemeinde, das war ein Durcheinander, wie es kein zweiter gibt. Nicht umsonst war hier auch das, was die geistliche Gabe betrifft und alle die Dinge Probleme. Sie haben im Prinzip fast jede Sünde, die man verboten hat, begangen, auch geistlich. Korinth ist also ein Problem. Aber wir Gläubige, wir sind in Christus. Und jetzt sagt der Herr Jesus in Johannes 15 schon prophetisch etwas voraus über den Leib des Christus, über seinen Körper, wo er das Haupt ist, über diesen geheimnisvollen Organismus. Er nimmt wieder ein Bild. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er sagt, der Leib Christi ist wie ein Weinstock, wie eine Pflanze. Jede Rebe an mir. Das heißt, in dem Moment, wenn jemand gerettet ist und ein Gotteskind ist, ist er eine Rebe am Weinstock. Jetzt gehört er zu mir, Jesus. Er sagt ganz klar, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Jetzt sagt die Bibel schon mal ganz klar, wenn jemand keine Frucht bringt auf Dauer, wird er absterben und er wird ihn hinwegnehmen. Gleichzeitig sagt er aber, das Mittel, mehr Frucht zu bringen, lebendig zu bleiben, ist in ihm zu bleiben und in der dauernden Reinigung zu leben. Und er sagt dann nochmal in Vers 4 in der Mitte, dass die Rebe nicht von sich selbst aus etwas tun kann, sondern ich muss in ihm bleiben. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, wenn ich eine Rebe nehme und nehme eine Klammer und klemme die Frucht ab, wo die Traube dran ist, dann ist es eine Frage der Zeit, dann hängt sie der Kopf, weil da kommt kein Saft mehr, da kommt kein Saft, das ist das Entscheidende. Und irgendwann vertrocknet sie, irgendwann stirbt sie ab und ist tot. Und das ist das, was der Jesus zeigt. Er sagt, der Leib des Christus ist wesensmäßig und absolut notwendig davon angewiesen, dass dieser Zustrom vom Haupt fließt, dass ich nicht abgeklemmt bin. Und das ist was völlig Normales, das ist ein normaler Organismus. Sobald ich mit Gott in Ordnung bin und in Christus bin, dann ist diese Lebenszufuhr das Normale. Kommt die Sünde und wird nicht bereinigt auf Dauer, dann irgendwann kommt der Punkt, wo es abklemmt, sagt die Bibel auch klar. Aber die Bibel ist jetzt eindeutig und sie erklärt, dass der Jesus das ihnen alles gegeben hat, damit Frucht entsteht. Das heißt, damit diese Traube, also das bin jetzt ich in dem Fall, das seid ihr, dieses Glied am Weinstock fruchtbar wird. Die Bedingung, die er sagt, ist hier, und jetzt sind wir wieder nicht im Himmel, sondern jetzt sind wir auf dieser Erde, du Gläubiger, der du Mitte einer Versammlung von Menschen da dazugehörst, du hast ein Problem. Du musst dafür sorgen, indem du dauernd in der Reinigung lebst, indem du dauernd im Glauben lebst, indem du Gott dienst, dass hier die Verbindung normal ist. Wisst ihr, ich wundere mich manchmal, wie kompliziert die Gläubigen sind. Sie sind manchmal kompliziert. Wir haben laut 2. Korinther 4, Vers 13, der Geist des Glaubens. Guckt, und das ist ja immer der Streit, was tut Gott und was tut der Mensch? Ah, ich kann mich nicht selber bewahren. Ah, ich habe letztendlich doch ein unfreier Wille und so Zeugs. Wenn du Bibel untersuchst, findest du das alles gar nicht. Sondern die Bibel geht von was ganz anderem aus. Sie sagt, du bist böse, zum Beispiel bei Bekehrung, aber wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt, wenn der Vater zum Sohn zieht, wenn der Heilige Geist wirkt, hast du die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Und genauso ist bei geistlichen Dingen. Ich habe die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Und jetzt ist so, ich kann mich entscheiden. Und immer wenn die Bibel eine Befehlsform gibt, jetzt sagt der Jesus, bleibe in mir, das ist ein Befehl, dann kann ich das. Wenn Gott sagt, bleibe in mir, dann darf ich nicht hingehen und ihre Überfrömmigkeit, weil ich besonders fromm sein will, einfach sagen, oh, das kann ich nicht, der Herr tut alles. Stimmt überhaupt nicht. Ich war jetzt in Bateinach auf der Freizeit, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe keine leeren Neue Testamente mitgenommen. Aber das Problem habt ihr alle nicht. Im Büchertisch stapelt sie sich und genauso im Büro. Wisst ihr, geht einfach hin, die Bitte. Nehmt ein Neues Testament, ein leeres. Und unterstreicht rot, grün, gelb, blau, das ist egal. Mit einer Farbe. Alles, was Gott befiehlt, dass ihr tun sollt. Und er geht einfach hin, lässt das zweite Mal, unterstreicht mit der anderen Farbe, dass deutlich Unterschied ist. Alles, wo Gott nicht will, dass wir etwas tun, wo er sagt, dass er es tut. Und dann, wenn er das dritte Mal das lässt, dann tut einfach das, was er zuerst unterstrichen hat. Das könnt ihr nämlich durch den Geist des Glaubens. Wisst ihr, wenn er sagt, bleibe in mir, dann kann ich das, wenn ich will. Wisst ihr, Gott ist doch nicht so kompliziert wie mir. Wenn er sagt, tut Buße, dann kann ich Buße tun. Wenn er sagt, er gebietet allen Menschen, überall Buße zu tun, dann kann ich es tun. Dann kann jeder Mensch Buße tun. Wisst ihr, wir mit unserem komplizierten Denken, dem wir ein paar Bibelstellen rausglauben, wir sind einfach schon so verdrillt vor dieser wirklich gefallenen Welt, dass man nicht mehr sieht, dass Gott das ganz einfach macht. Er sagt, bleibet in mir. Er sagt, tu Buße. Er sagt einfach, tu das und das. Wenn ich wieder geboren bin und der Geist des Glaubens habe, dann kann ich das. Ist überhaupt kein Problem. Wisst ihr, von daher sagt er, bleibet in mir. Ich kann das, wenn ich will. Aber jetzt kommt etwas. Wenn ich jetzt in ihm bleibe, das heißt, mit Gott in Ordnung bin, durch das Blut Jesu, mit dem Herr Jesus zusammengefügt bin, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Es gibt keine zweite Geistestaufe, wo man hinterher dann letztendlich Zurüstung oder etwas kriegt. Die Bibel sagt ganz klar, du wirst in einem Geist zu einem Leib getauft in der Sekunde der Errettung und du hast alles. Alles ist gut. Ich habe jetzt ein ganz altes Bildle von meiner Schwiegermutter gesehen. Es war interessant. Von meinen Kindern gibt es tatsächlich so Schlaue, die rauskriegen, dass das meine Schwiegermutter war. Also ich hätte es nicht rausgekriegt. Wenn du es aber weißt und du guckst das Bild genau an, dann sagst du, doch, das ist das Gesicht. Doch, das ist die Haltung. Wisst, und so ist geistlich auch. So wie ein Mensch die Anlage, was er später wird, schon als kleines Kind hat, genau so hat ein Gläubiger diese ganze Anlage, was er von Gott bekommen hat, dieses Paket, da gehört dazu der Platz am Leib Christi. 1. Korinther 12, 18. Das heißt, wenn ich von Gott her ein Mund bin und reden soll, dann bin ich von Anfang an ein Mund. Wenn ich eine Hand bin, die helfen soll, dann bin ich von Anfang an eine Hand. Wenn ich ein Ohr bin, das hören soll, seelsorgerlich ganz wichtig, dann bin ich von Anfang an ein Ohr. Wenn jetzt das Ohr versucht zu reden, kommt nichts Gescheites raus. Und wenn der Mund versucht zu hören, kommt auch nichts Gescheites raus. Aber das Wichtigste bei dem allem ist ganz einfach. Die Bibel sagt, du bist ein Baby, wenn du wiedergeboren wirst. Das heißt, jetzt muss ich im Glauben durch das Wort Gottes, 1. Petrus 2, Abvers 4, lesen wir nachher, musst du wachsen. Es ist natürlich dein Paket in dem Zustand des Babys. Sie sagt extra ausdrücklich nicht Kleinkind oder Kind, sie sagt Breffe, das Baby. Das heißt, du bist ein Säugling. Jetzt brauchst du Milch des Wortes Gottes, jetzt musst du aufgepäppelt werden, jetzt musst du gereinigt werden. Und dann beginnst du und ich, dann sind wir im Zustand des Wachstums. Immer noch in Christus, immer noch in ihm. Der Kanal ist da, das Lebenswasser, die Verbindung mit Jesus durch den Heiligen Geist fließt und dann wachse ich. Und irgendwann bin ich ein Junger, ein Fünfjähriger, ein Zehnjähriger, ein 15-Jähriger und dann wiederum ist das Paket anders. Dann wird das Paket langsam sichtbar. Dann sieht man, dort hat Gott eine geistliche Begabung gegeben. Beim anderen sieht man, aha, das ist eher ein Stiller, wo hört. Das ist eher jemand, der praktisch arbeiten soll vom Reich Gottes her. Das sind nicht die natürlichen Begabungen, sondern die Gott gegeben hat. Das ist wunderbar. Und diese ganzen Dinge werden, je älter ich werde geistlich, je reifer ich werde, wenn ich im Wachstum bleibe, das heißt in Christus bleibe, werden die immer sichtbarer. Und irgendwann sieht sogar der, wo neben mir sitzt, und so in der Regel wird auch eine Berufung angezeigt, in der Gemeinde, da sieht man es nämlich. Und die Bibel sagt, in diesem Zustand, also beim Baby, beim Kleinkind, beim Jüngling, bis hin, Jüngling heißt ja nur junger Mann, altdeutsch, bis hin zum Erwachsenen, hast du immer die gleichen Vorgänge. Es ist immer das gleiche Paket, ist alles da. Wenn zu mir jemand sagt, soll ich dir die Hände auflegen, dass du etwas bekommst, sage ich, kannst du bleiben lassen. A, lasse ich mir die Hände nie auflegen, weil Paulus sagt, lege sie nicht zu bald auf. Das ist ein Mittel der Ordination, nicht ein Mittel, um irgendetwas zu vermitteln. Und zum Zweiten muss ich ganz klar sagen, ich habe alles. Vielleicht bin ich im Wachstum beschränkt oder ich bin in der Reinigung begrenzt oder ich liebäugle mit einer Sünde. Dann wirkt es nicht so, wie es wirken sollte, aber ich habe alles. Ich bin mir vollkommen klar, ich habe ein Paket in mir. Als ich wieder geboren wurde, da ist alles drin. Mehr gibt Gott mir nicht. Er wird mir nie mehr geben. Er kann Dinge auslösen, wie beim Timotheus. In dem Moment, wie er ordiniert wurde, dass dann eine Gabe, die vielleicht geschlummert hat, die Gott dann aktiviert. Paulus sagt, durch das Auflegen meiner Hände ist es in dir praktisch geschehen. Das ist unstrittig, aber ich habe alles. Und die Bibel geht jetzt davon aus und sagt in Epheser 1, 17 bis 19, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt praktisch, du musst vor Gott Erleuchtung haben, dass du überhaupt begreifst, was in dem Paket drin ist. Und jetzt kommen wir zu dem Entscheidenden. Wenn du das einmal begriffen hast, dass es alles da ist, und das ist der Tod jeder schwärmerischen Bewegung, weil damit braucht dir niemand die Hände auflegen, damit brauchst du nicht besondere Segnungen, damit brauchst du nichts Besonderes, sondern du musst nur in kindlichem Glaube gehorsam sein, es passiert alles. Das ist der Unterschied. Jetzt sagt die Bibel hier relativ hart. Wenn man das liest, erschrickt man, wenn man ehrlich ist. Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Also die Bibel sagt praktisch, du hast ein Paket. In diesem Paket ist der Reichtum der Herrlichkeit, alles dessen, was Gott dir gegeben hat, drin. Du bist mit Christus verbunden. Er kann jetzt das Paket bei mir und bei dir zur vollen Blüte bringen, dass ich nach außen hin ein wirklicher Mensch bin, der von Gott her benutzt wird. Er sagt aber, diese Kraftwirkung, da steht Dynamis, und das ist das Wort für die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist habe ich empfangen bei der Wiedergeburt. Von dem Moment an ist alles drin. Aber jetzt sind die Leute manchmal, ich sag mal, verblendet, indem sie glauben, jetzt müssen wir was nachhelfen. In Wirklichkeit muss ich nur wachsen. Ich muss nur gehorsam sein und wachsen, dann kommt das alles. Da kann man nicht nachhelfen. Und diese Wirkung des Heiligen Geistes, sagt er, die wir glauben. Nur wenn ich in kindlichem Glaube das alles annehme, dass das Blut mich reinmacht, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass mein Platz im Leib Christi da ist, dass meine Gnadegabe, die Gott mir bei der Wiedergeburt gegeben hat, wirkt, dass Gott es benutzt. Sobald ich das im Glaube annehme, sagt die Bibel, passiert Wirksamkeit. Da steht das Wort, wo in Neudeutsch das Fremdwort Energie abgeleitet wurde. Das heißt, da passiert was. Es ist keine Theorie, es ist kein Gedankengebilde, sondern passiert wirklich was. Und zwar diese Energie, sagt er dann, ist die Macht seiner Stärke. Und Macht heißt im Griechischen, ist das Wort Kratos, das heißt Kontrolle. Das heißt, da kommt dann der Heilige Geist und ich bin kontrolliert. Wisst ihr, was das heißt? Kein Spielball meiner Lust, kein Spielball meiner Sünde, kein Spielball meiner Charakterveranlagung, kein Spielball meiner Depression, kein Spielball meines Übermutes. Ich bin kein Spielball mehr. Sondern Gott kann es kontrollieren auf diesem Weg. Und das Nächste, was er sagt, das führt zu wirklicher Stärke. Und das letzte Wort Stärke heißt wirklich nur Stärke. Wisst ihr, was das jetzt heißt? Dieser Leib des Christus ist so, dass Gott praktisch etwas macht. Bei der Wiedergeburt pflanzt er in meinem Geist ein Paket ein, wo alles drin ist, absolut alles. Gleichzeitig bin ich verbunden mit ihm durch den Heiligen Geist, weil der Jesus durch den Heiligen Geist in meinem Herzen Wohnung gemacht hat. Und jetzt sieht es Gott so vor, Johannes 1 zum Beispiel, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Jetzt sieht es Gott so vor, dass hier dauernd dieser Zustrom läuft. Das heißt, ich beginne dauernd zu wachsen, ich wachse immer mehr. Nicht sprunghaft, das will der Mensch, sondern so, wie es der Natur gemäß ist, so wächst man auch. Und gleichzeitig beginnt dann auch dieses Paket sich zu öffnen. Das kann ich nicht öffnen, sondern nur er. Es hängt davon ab, wie ich mich ihm hingebe. Und dann macht er das Paket wirksam. Dann wird es lebendig, dann sieht man es. Und das geht so lang, bis ich vollständig erwachsen bin und bis Gott sein Ziel mit mir erreicht hat. Wenn Gott sein Ziel mit mir erreicht hat, dann stirb ich. Ist nicht klar? Dann ist mein Auftrag erfüllt. Das ist der Grund, warum ein Hofacker mit 30 starb, warum ein Schlachter mit 51 starb, warum Dorothea Trudel glaube mit 49 gestorben ist. Das ist genau der Grund. Jetzt sind manche langsam, die werden dann sehr alt. Wisst ihr? Wir sagen dir, wenn du gesegneter des Herrn bist, wirst du sehr alt. Und wir sagen, oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat Gott mit dir viel länger gebraucht, wie mit einem anderen, der schnell stirbt. Jetzt ein ketzerischer Gedanke, oder? Ich bin auch so, ich denke immer, oh, wenn du alt wirst, bist du gesegnet. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall, da ist dauernd etwas da, dieser Zustrom. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, wenn das wirklich der einzige Weg ist, keine Geistestaufe, kein Umfall, keine schwärmerische Handauflegung, sondern wenn es wirklich der einzige Weg ist, diese Fülle, die der Jesus in mich hineingelegt hat. In Kolosser 2, 9 und 10 steht, in ihm, in Christus, ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr, Gläubige, seid in ihm zur Fülle gebracht. Nächste Empfehlung. Nehmt das Neue Testament und nehmt eine dritte Farbe und unterstreicht bloß, was in Christus, in ihm ist. Dann wirst du staunen, was da alles da ist. Jetzt sagt die Bibel, in ihm geschieht es denn. Aber wenn ich nicht in ihm bleibe, das heißt, wenn ich zwar das Paket habe, aber die Verbindung zwischen Jesus und mir wird gestört, die muss nicht einmal unterbrochen sein, die kann nur gestört sein, dann kommt dieser volle Zustrom des Lebenswassers, des Heiligen Geistes, den der Herr in meinem Herzen benutzt, um mich wirklich aufblühen zu lassen, dann kommt es nicht zustande. Versteht ihr? Und dann kommt der Frustration. Dann sagt, warum segnet der Herr der andere? Sei, pass auf deine Leitung auf. Ihr versteht? Das kommt immer der Mensch und schreit, warum segnet der Herr den und mich nicht? Ich sage, Entschuldigung, das steht zum Herrsei-Problem, das ist dein Leitungsproblem. Der Herr wird dir gemäß deinem Maß des Glaubens geben, er wird dir gemäß deiner Stellung am Leib Christi geben, er wird dir gemäß deiner Gnadengabe geben, er wird dir gemäß deinem Arbeitsgebiet geben, wenn die Leitung stimmt. Ist die Leitung nicht in Ordnung? Dann kriegen wir ein Problem. Da kommt vielleicht nur ganz wenig durch oder gar nichts. Und dann wunderst du dich und dann sind die Leute unzufrieden. Gell, und das, was ich am Anfang gelesen habe in Römer 12, Vers 8 und folgende, das ist eigentlich der ganze Katalog. Wenn du nämlich alle Geistesgaben zählst, dann sind es nicht diese 9 in Korinther 12, wo die schwärmerische Kreise immer gern drauf rumreitet und falsch drauf rumreitet, ich sage sie falsch benutzt, sondern dann hast du ein Paket, wo du sehr viele Gnadengaben hast, auch Römer 12. Und das ist dann zum Beispiel Dinge, wo du gar nicht drauf kommst, dass es das sein könnte. Und da hat Gott eine ungeheure Vielfalt, die er lebendig macht, bei mir persönlich gemäß meiner Berufung. Er sagt die Bibel, da ist nur ein Problem, die Leitung muss frei sein. Jetzt sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 2, das Umfeld, meine Herzensstellung, wo das abläuft, wo der Herr das wirksam werden lassen kann, er sagt, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Wisst ihr, das ist eigentlich das Einzige. Er sagt Treue. Und das ist eigentlich auch das Ausschlusskriterium. Weil in 2. Timotheus 2, 2 sagt die Bibel, was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das sind auch die Schwestern gemeint. Nämlich in der Bibel steht, die alte und ältere Schwestern sollen die jüngere Schwestern lehren. Was sollen die lehren? In den Zeit fragen, sondern ihre Männer zu lieben. Steht hier, das ist eine ganz klare Aufgabe, was sie tun sollen. Jetzt sagt die Bibel, aber du darfst dir nur Leute anvertrauen, die treu sind. Sind sie nicht treu? Sind sie trotz Begabung, trotz Paket? Hat ja jeder ein Paket. Disqualifiziert. Jetzt haben wir schon mal zwei große, große Kriterien. Dass der Leib Jesu Christi funktioniert. Dass dieser herrliche Organismus nicht krank wird. Dass wir nicht als Glieder krank werden. Und zwar erstens, die Leitung muss immer sauber sein. Und wenn ich dann im Glaubensgehorsam vorwärts gehe, dann geschieht das Wachstum. Gleichzeitig sagt die Bibel, und du musst treu sein in deinem ganzen Wesen, das will Gott, und dann wird es vorwärts gehen, wird wachsen, dann wird der Herr letztendlich gewaltige Dinge tun. Und 2. Korinther 3, Vers 17, da erklärt die Bibel nochmals, was ein zweites Ziel ist, das da dazugehört. Es geschieht dann alles miteinander, die Frucht des Geistes, die Hingabe, dann letztendlich auch die Wirksamkeit. Der Herr aber ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, jetzt erklärt er's, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Jetzt sagt die Bibel, der Herr ist der Geist. Das ist logisch, weil der Herr Jesus zur Rechte Gottes ist. Und ihr wisst ja, dass zur Rechte Gottes diese Lichtswelt ist. 1. Timotheus 6, Vers 16. Und wir wissen, dass in dieser Lichtswelt Gott der Vater, Geist, absolut herrscht. Und das sei so, genauso geistisch wie er. Und wenn jetzt der Herr Jesus wieder zurückgekehrt ist nach der Auferstehung in diese Lichtswelt bei Gott dem Vater, ist er wieder Geist. Von daher ist die Bibelstelle völlig logisch. Jetzt sagt die Bibel, wenn du jetzt ihn betrachtest, wenn du zum Beispiel beim Bibellesen sagst, Herr, lass mich in deiner Schönheit dich erkennen, lass mich begreifen, was du tust, mein Herz auf den Altar legt, dass Geist und Seele geschieden werden können, dass diese ganze fleischliche Dinge weggehen, dass mein Herz frei ist, dann passiert's, dann wird dieser Zustrom, der von Gott her der Normalzustand eines Lebendigen ist, wird bewirken, dass ich wachse. Dann wird aber der Weingärtner, nämlich der Vater im Himmel, die Glieder am Leib seines Sohnes persönlich bearbeiten, nämlich reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringen. Und da gehört Hebräer 12, Vers 4 dazu, wo die Bibel sagt, wir Gläubige haben ein Problem, wir haben noch nicht gegen die Sünde widerstanden bis aufs Blut. Und dann sagt er, das ist der Grund, warum Gott uns züchtigen muss. Er muss uns erziehen durch Dinge, die uns nicht gefallen. Im Alten Testament steht, der Salomo ja war ein weiser Mann, wenn die Tage kommen, die dir nicht gefallen, die kommen im Leben eines Gläubigen. Das gehört zu dieser Erziehung, zu dieser Zurüstung. Und dann bringt mich Gott wieder so weit, dass ich tiefer gereinigt, tiefer zubereitet werde. Und dann fließt es wieder. Ihr wisst, was das heißt. Dann werde ich in geistlicher Treue Gott dienen und meinen Geschwistern und werde gleichzeitig den Zufluss dieser geistlichen Qualität, dieser geistlichen Kraft haben. Und das wird man mir abspüren. Wisst ihr, die Welt ist gar nicht so dumm. Die merkt, was echt ist und nicht echt ist. Wir Gläubige haben ein Problem. Wir sind manchmal so naiv, dass wir nicht merken, was echt ist. Aber die Ungläubigen, meine Kollegen, nur die geringste Abweichung von dem, was biblisch war, das haben sie mir schon auf die Finger geklopft. Mein Chef hat gesagt, du willst ein Gläubiger sein. Dann gehst du wieder heim und schnaufst und wenn du das ehrlich überlegst, sagst du, ja, er hat recht gehabt. Das war wohl nicht ganz sauber. Aber die Bibel geht davon aus, dass dieser Zufluss der Normalzustand ist. Und jetzt haben wir ja Epheser 4 gelesen. Jetzt sagt die Bibel etwas. Jetzt muss man die Bibel halt im Gesamtzusammenhang lesen. Epheser 4, da gehört natürlich dazu, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass Apostel und Propheten zu der Grundlage der Gemeinde gehören und nicht zum Dauerzustand. Und dass sie ganz klar sagt, die Weissagung wird genauso wie das Zungenrede und die direkte Inspiration, die direkte Erkenntnis, wie sie Paulus hatte, um die Bibel zu schreiben, wird aufhören. Aber was nicht aufhört, das ist zum Beispiel der Evangelist, der Hirte, der Lehrer. Jetzt sagt er, die Ämter in der Gemeinde sind dazu da, und jetzt höret und staunet. Das ist etwas, was man heute ja verneint. Zu mir kommen Brüder oder schreiben mit mir und dann sagen sie, aber ich sag's dir gleich, in der ganzen Sache, Erkenntnis ist Stückwerk. Und wir werden in vielen Punkten einig sein, in ein paar nicht. Und ich sage, ja, das ist lieb. Aber Epheser 4,13 sagt, diese Zurüstung der Heiligen, dieses Werk des Dienstes, das von Gott gesteuert werden soll, das der Herr Jesus als Haupt der Gemeinde bewirken will. Wisst ihr, er ist das Haupt. Er will es bewirken, Vers 12 und 13. Und zwar, dass der Leib erbaut wird, sagt heute Ziel, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis, da steht Vollerkenntnis, des Sohnes Gottes gelangen. Nix Stückwerk. Vollerkenntnis. Wisst ihr, die Leute, die nur sagen, das ist alles Stückwerk, die wollen sagen zwei Dinge. Entweder ich bin überdemütig, indem ich gar nicht sage, dass ich voll Erkenntnis haben kann, oder sie sind letztendlich, ich sage es einmal, schlau genug zu sagen, ich kann ja nicht zugeben, dass ich faul bin. Ich kann ja nicht zugeben, dass ich die Bibel nicht lese. Ich kann ja nicht zugeben, dass ich nicht studiere. Ich kann ja nicht zugeben, dass ich bei Gott Wahrheit und Erkenntnis suche. Nicht suche, so muss man sagen. Wisst ihr, und jetzt kommt das Problem, die Bibel sagt, dieser Dienst, den der Herr Jesus an uns Gläubige tut, den tut er an meinem Herzen durch das Paket. Aber die Gläubige gegenseitig sind in diesem Organismus so geschaffen, dass sich gegenseitig Handreichung tun. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. In der Sekunde meiner Wiedergeburt, 30.05.1974, Donnerstag, ich mag den Donnerstag sonst nicht, aber da war er gut. In derselben Sekunde, Donnerstag mag ich nicht, wenn man auf der Bank hat, immer bis Donnerstag so lange schaffen müssen, darum war es. Muss man erklären, warum ich den Donnerstag nicht mag. Wisst ihr, und in der Sekunde, als die Wiedergeburt geschah, ist das praktisch alles ausgelöst worden. Da ist das alles da gewesen, da war jetzt alles da und da Jesus geht jetzt hin als Haupt und beginnt als Haupt dieses Glied zuerst im Rahmen seiner Babyart. Wisst ihr was, das ist, alle Babys sind doch schön, man bewundert sie alle. Und so macht es Gott manchmal mit den Frischgeborenen, mit den Wiedergeborenen. Wisst ihr, ich habe schon oft gedacht, so ein frisch Bekehrter, der in der ersten Liebe brennt, der ist wie ein Baby. Dabei habe ich oft gar nicht das Baby gedacht, sondern habe bloß gedacht, Mensch, ist das schön, wenn jemand so brennt für den Herrn. Und so macht Gott auch, dort lebt es Christus, er zeigt uns die brennende Gläubige und sagt, guck, wie du eingeschrumpft bist als Gläubiger. Zeigt er uns. Das heißt, er benutzt immer den Leib, um uns gegenseitig Handreichung zu tun. Das ist genauso wie bei mir. Mich juckt es jetzt am Finger, dann nehme ich den anderen Finger und kratze mir. Das ist normal. Genauso geht der Leib des Christus. Ich habe einen Mangel, der Herr Jesus nimmt ein anderes Glied und füllt meinen Mangel aus. Ich werde übermütig, der Herr Jesus nimmt ein anderes Glied, schlägt mir auf die Finger. So funktioniert der Leib. Und jetzt sagt die Bibel, und das Endmaß hat der Baby nicht. Als ich damals bekehrt wurde und der Herr mir Gnade gab, hatte ich das nicht, Vollerkenntnis. Aber das Ziel des Wachstums ist Vollerkenntnis, gleiche Erkenntnis. Und er sagt, das kommt dann zum vollkommenen Mann, zur vollkommenen Mannesreise, zum Maß der vollen Größe des Christus. Wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt zwei Probleme bei dieser geheimnisvolle, soll ich sagen, Stopfwechselsache des Leibes Jesu Christi. Da gibt es zwei Probleme. Wenn der, den Gott benutzen will, um andere etwas zu benutzen, nicht in Ordnung ist, er hat vielleicht das ganze Paket, ist aber nicht treu, er hat das ganze Paket, lebt aber in Sünde, hat das ganze Paket, ist nicht konsequent, dann kann Gott durch denjenigen nichts fließen lassen. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass Gott durch ein Werkzeug fließen lässt. Aber der drin sitzt, ist nicht in Ordnung. Indem er in Sünde lebt oder im Unglauben lebt oder im Ungehorsam. Und dann kommt die Wirkung, das ist das Bild von den Schläuchen, man füllt neue Wein ein. Das heißt, Gott gibt eine Kraftwirkung im Herzen dieser Gläubigen, weil aber der Schlauch nicht erneuert ist, weil das nicht neu ist, sondern alt ist, von der Sünde zerstört, verpufft es. So, es geht weg. Das ist der Grund, warum Wachstum nicht geschieht. Das ist der Grund, warum nichts passiert. Und jetzt sagt er etwas. Jetzt kommen wir zu dem kitzligsten Punkt. Ich sage es euch ehrlich, ich habe es jahrelang nicht begriffen. Und ich war teilweise wütend, dass das passiert. Meine Frau könnte da ein Lied davon singen. Und zwar, es ist so, die Bibel sagt, das alles tut Gott als Haupt, der Herr Jesus als Haupt, über diese Kanäle, über diesen Zufluss, mit meinem Paket, mit einem einzigen Ziel. Und zwar bezüglich jetzt meiner Stabilität. Das andere ist das Wachstum, das andere ist, dass Frucht geschieht. Aber hier ist ein anderes Ziel, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Ich bin mal schockiert, was die Gläubigen glauben. Also ich sage es mal so, wenn du willst, dass man dir nicht glaubt, dann musst du die Wahrheit sagen. Wenn du willst, dass man dir glaubt, musst du einen Unsinn erzählen. Geistlich. Ist relativ einfach. Wisst ihr, ich schüttel manchmal den Kopf und sage, es kann nicht sein, was ihr mir da erzählt. Wisst ihr, und die Bibel sagt, wenn du in diesem Organismus bist und die Dienste fließen und die geht normal und du dein Herz öffnest und bereit bist, ein Glied im Leib Jesu zu sein, bereit bist, die Handreichung tun zu lassen, dann wirst du nicht mehr unmündig sein. Gell? Und das Interessante ist, dass hier Nepios steht. Das ist ähnlich wie das Baby. Das heißt, du bist einfach nicht ernst zu nehmen. Versteht ihr? Da bin ich geistlich nicht ernst zu nehmen. Ich bin ein Kind, wo nichts versteht. Das ist Nepios. Das ist ein Kind, das so unmündig ist, dass nichts unterscheiden kann. Und das sagt die Bibel. Dann werden die Menschen beginnen, dich hin und her zu werfen. Ich habe einen Bruder, der ist ungefähr, einmal aufpassen, 30 Zentimeter größer wie ich, das kann man schon sagen. Gott Richtung 1,90. Ist ungefähr gleich breit. Ist ein Mann, das kannst du dir nicht vorstellen. So ein Mann. Innerlich ist er Brefe, ein Baby. Da ist Folgendes passiert. Er hat biblische Lehre gehört von uns, hat die Studiumanuskripte gemacht, war Feuer und Flamme, hat es verbreitet. Eine Woche später kam ein anderer Bruder, den ich schätze, aber der manche Dinge anders lehrt, dann hat er die Lehre von ihm genommen. Ah, Feuer und Flamme, hat er das wieder verworfen, hat alles dessen genommen, wunderbar. Gell, die Brüder sind zu mir gekommen und gesagt, ja, was denn wir mit ihm? Ich sage, im Prinzip muss ich ihn laufen lassen, weil nach ein paar Wochen ist er wieder zu mir gekommen, hat wieder die Manuskripte gelesen, war wieder hier Feuer und Flamme. Wisst ihr? Immer der, wo gerade da ist, ist der Star. Immer der, wo gerade da ist, dem glaubt man. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Umhergeworfen von jedem Wind der Lehre. Ich habe einen Bruder, der ich glaube sogar, dass er Gott dienen will. Der sagt zu mir, ich glaube der Scofield-Bibel. Und sage, Entschuldigung, ein bisschen mager. Ich glaube im Ovenil, sage ich, der ist inzwischen bei ihrer Sekte. Ich glaube alle Bücher vom CLV. Ich sage, Entschuldigung, dein Glaube ist ein bisschen dürftig. Ich sage, ich glaube der Bibel. Da habe ich die Bibel hingehalten, ich habe schon mal erzählt, habe eine Bibelstelle gezeigt, die kann ein Kind verstehen, habe gesagt, ist das klar? Sagt er, ja. Sagt, kein Missverständnis möglich. Ja, alles bestens. Dann sage ich, also gut. Sagt er, nein, ich sehe es anders. Jetzt. Versteht ihr, das ist Nepios. Das ist typisch unmündig, das ist Baby, das einfach kein Niveau hat. Und die Bibel sagt, wenn die Dienste geht, und jetzt sage ich dir eines, egal wie du heißt, wenn du einen Dienst vor Gott hast, du bist keine Privatperson mehr. Du bist keine Privatperson. Du entscheidest nicht, ob du jetzt dienen willst, sondern das entscheidet das Haupt, nämlich er. Das kann ganz schön hart sein. Aber da gehört auch dazu. Er entscheidet auch, wenn du nicht dienen sollst. Du darfst weder links noch rechts vom Pferd steigen oder fallen. Er ist der, der alles entscheidet, was mit dir passiert und wie du dienen sollst. Und von daher haben wir alle, die wir zum Leib Christi gehören, mit unserer persönlichen Gabe, und die Bibel sagt, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder hat mindestens eine Gabe. Bist du verpflichtet vor Gott als Organismus A, dafür zu sorgen, dass dein Kanal sauber ist, sonst kann der Herr nicht wirken. B, dafür zu sorgen, dass du treu bist, dass man dir etwas anvertrauen kann. Und dann musst du dienen, ob es die Menschen hören wollen oder nicht. Wisst ihr, ich sag's mal hart, die Menschen haben doch nicht bestellt, dass du mit deinem Paket Gott dienst, sondern der Herr Jesus, das Haupt, befiehlt dir, tue es. Und es ist doch egal, was die Leute sagen, oder? Wir sind zu sehr abhängig von Menschen. Wir gucken, was sagt der Bruder, was sagt jener Bruder? Und sagen, ist okay. Wenn Gott einen von denen benutzt, wunderbar, aber das prüfe ich. Ich muss ja gucken, ob das wirklich so ist. Aber ich bin doch nicht abhängig von Menschen. Sondern sagt, wenn du dir diesen Dienst tun lässt, dir gefallen lässt, dann wirst du nicht mehr hin und her geworfen. Dann wirst du nicht betrogen. Wisst ihr, wie oft bin ich schon geistlich betrogen worden? Ich war ein junger Gläubiger, naiv wie ein kleines Kind. Ich habe mir alles einschwätzen lassen. Ich bin betrogen worden ohne Ende. Und irgendwann kam die Stunde, wo ich gesagt habe, aus. Jetzt studiere ich selber. Ich habe aus dem Grund angefangen, Altgriechisch mir selber einzupoken, was schwierig genug ist. Ich habe dann angefangen, wirklich alles zu studieren. Ich habe stundenlang auch Parallelstellen gehabt. Ich lese zum Beispiel keine Kommentare. Wisst ihr warum? Sind alle gefärbt. Das ist genau die Meinung, die er hat. Der Bibeltext. Ich studiere dann den Bibeltext. Und zwar alle Vorkommen. Kettestudium. Nicht bloß eine Stelle und darüber brüten. Da kann ich dir alles lehren. Alles. Absolut alles. Sondern alle Stellen. Und dann Gewichte. Wie gehören sie heilsgeschichtlich zusammen? Und jetzt sagt die Bibel, dann wirst du der Schlauheit der Menschen aus dem Weg gehen. Sie werden dich nicht mehr verführen können. Aber dazu muss der, der dienen soll, einen sauberen Kanal haben, muss eine treue Seele sein. Und der, Gott dienen will, muss auch bereit sein, sein Herz in Ehrlichkeit vor Gott auf den Altar zu legen, um das anzunehmen. Jetzt geht die Bibel weiter und sagt, das wird dann bewirken, dass du wahrhaftig in der Liebe heranwächst, in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Wisst ihr, ich möchte nochmal betonen, was Liebe heißt. Wir haben ja so eine Vorstellung, die deutsche Sprache hat sich verändert, die ist ja nicht mehr wie früher. Auch Liebe, unter Liebe verstehen wir heute was anderes wie der biblische Befund. Der biblische Befund ist Agape, wird so definiert. Ist der unverbrüchlich feste Wille, hat mit Wille zu tun, für einen anderen, meiner Brüder oder Schwestern, das Beste zu suchen. Also mein letzter Wille ist, dem anderen zu helfen, ihm Gutes zu tun. Das Beste zu suchen, selbst wenn es für mich oder für ihn unangenehm ist. Egal, was es ihn oder mich kostet. Das ist Agape. Jetzt sagt er, wenn du mit dieser Haltung das tust, was hier geschrieben steht, und anfängst, geistlich stabil zu werden, auch nicht mehr lehrmäßig so ein Windbeutel, der umeinander geflattert, dann sagt er, dann wirst du in allen Stücken zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Ihr versteht? Ich bin auf dem Fundament Jesus Christus drauf, da bin ich eingepflanzt, in einem Geist zu einem Leib getauft. Jetzt will die Bibel, dass ich schnurgerade nach oben dem Haupt entgegenwachse. Wenn ich jetzt nach Menschen gehe, oder nach meinem Charakter, oder nach meiner Erfahrung, oder nach meinem Frust, oder nach allem Möglichen, Selbst wenn ich dann ein Gotteskind bin, dann werde ich nicht dem Haupt entgegenwachsen, sondern dann wachse ich schief der Lehre der Menschen entgegen, schief dem Frust entgegen. Und dann kriegst du diese Zerrbilder der Gläubigen. Ist eigentlich zum Erbarmen. Ich bin dankbar, dass der Herr anders ist wie wir Menschen. Wilhelm Busch hat ja mal gesagt, ich hätte gern Eisenbahnschiene zum Reinzuhauen. Das verstehe ich. Einmal sagt zu ihm, der Christ lieb, Wilhelm Busch, pass auf, dass du kein Menschenverächter wirst. Die Gefahr ist, weißt du, wenn du immer enttäuscht wirst und die Menschen es immer Ärger erzeugen, dann irgendwo hängen dir die Menschen zum Hals raus. Jetzt sagt aber die Bibel, du sollst deine Nächste lieben wie dich selbst. Du sollst das Beste für ihn suchen. Was muss ich dann tun? Ich muss einfach gucken, dass ich auf dem Fundament drauf bin, ihm entgegenwachse und vor ihm diese ganze Dienste mir gefallen lasse. Wisst ihr, welcher Gläubige kommt denn am Sonntagmorgen um 10.15 Uhr durch die Tür da rein, egal ob er beim Mahl war oder nicht, geht hin, setzt sich auf den Stuhl und sagt, Herr, ich bin bereit, dass du dein Dienst an mir tust. Du das Haupt, ich bin bereit. Erster Satz, ich lasse es mir gefallen. Zweiter Satz, wenn du aber willst, dass ich diene, ich bin bereit. Das wäre die wahre Versammlung. Wenn man so kommt, ihr begreift, Kanäle sauber, ich lege mich auf den Altar und sage, mach mit mir, was du willst. Dann wachse ich dem Haupt entgegen. Mein Jesus, jetzt erklärt das und sagt, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Damit sagt die Bibel was ganz einfach. Es geht nach deiner Leistungsfähigkeit. Es war für mich wichtig, dass Gott mich nicht überfordert. Ich habe ein Maß des Glaubens, wo manchmal vielleicht ein bisschen extrem ist. Aber wisst ihr, es gibt Gläubige, die haben ein kleineres Maß des Glaubens. Es gibt auch Gläubige, die haben ein größeres, gar keine Frage. Und ich muss einfach akzeptieren, dass jeder Gläubige in diesem Paket ein anderes Maß des Glaubens hat. Jetzt habe ich nur eine Verantwortung, versteht ihr? Ich muss nicht das tun, was die Menschen sagen. Ich muss nur vor Gott das ausleben, was mein Paket ist. Ich muss nur meine Gnadegabe ausleben, nur mein Platz im Leib Christi, nur mein Aufgabegebiet. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sie gaben sich hin, Kolosser 2, 2. Korinther 8, 5, das sind alles die Stellen. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Versteht ihr? Zuerst dem Herrn, dann den Menschen. Das heißt, ich bin hier ihrer Verantwortung, dass dieser Kanal als Glied im Leib Christi, dass ich als Rebe Saft bekomme. Ich kriege den Saft nicht durch andere. Ich kriege den Saft von ihm allein. Vielleicht benutzt Gott andere, um meine Klammer endlich wegzumachen, dass die Rebe nicht mehr abgestorben ist. Vielleicht ist die Rebe so, dass sie sich erhebt, wo sie sich nicht erheben darf. Dann benutzt Gott manchmal andere, um mich zu beschneiden. Einmal sagt der Psalmist, du hast Menschen über mein Haupt gehen lassen. Das ist mit das Härteste. Aber er arbeitet und Gott, der Vater, arbeitet am Leib seines Sohnes auch durch die andere Gläubige, die Handreichung tun. Und sagt, das Ziel ist das Ganze. Wisst ihr, was Ziel ist? Ich sage es einmal so. Wenn du jetzt eine Brille hättest, nicht so eine normale Brille, sondern eine richtige geistliche Brille, dass du das siehst, dass du sehen würdest, das sind lauter Gläubige, die stehen alle auf dem Fundament und die wachsen alle bolzgerade dem Haupt entgegen. Das wäre doch super. Jetzt, wenn du die Brille vielleicht hättest, darum gibt sie uns ja Gott nicht, dann würden wir erschrecken, weil du hättest dann statt einer geraden Linie nach oben, hättest du einen Wirrwarr durcheinander, wo jeder woanders landet. Um das zu verhindern, sagt die Bibel, will Gott voller Kenntnis des Glaubens, will er, dass du dir diese Dienste gefallen lässt und dass du am Haupt, dem Herr Jesus, entgegenwächst. Und wenn man das jetzt mal in Ruhe anguckt, es ist eigentlich kindlich eifältig. Wisst ihr, und mir ist auch klar, warum da niemand drüber predigt. Wenn ich heute hingehe und öffentlich sage, Gott will voller Erkenntnis des Glaubens, dann sagt sie, oh, versündige dich nicht, wir haben alle nur Stückwerk. Stückwerk gibt's gar nicht. Schlutterübersetzung. Das heißt im Griechischen Ekmerus, ein Teil des Ganzen. Wenn du alle Teile zusammenfügst, Zunge, Rede, Weissagen und Erkenntnis war ein Teil des Ganzen. Und sagt die Bibel nur, wenn's Ganze kommt, höre die auf. Also als die gesamte Offenbarung Gottes spricht, das Wort Gottes fertig war, höre die drei Teile auf. Wahrscheinlich, ich sag mal so, wenn das Wort ursprachlich liest, muss ich sagen, Entschuldigung, damit ist eindeutig, dass das aufhört. Das sind so Dinge. Ist er? Und nicht meine Erkenntnis ist Stückwerk, sondern es gibt Teile und ich muss jetzt gucken, dass ich für meinen Teil die Vollerkenntnis, die Gott mir persönlich zugestanden hat, dass ich die kriege, indem mein Kanal sauber ist. Und dann auch beten, sag, Herr, lass die Kanäle in unserer Gemeinde, die das tun sollen, dass das passiert, lass sie sauber sein, lass sie wirken, lass es geschehen. Und wenn hier die Bibel auch von Vollkommenheit und Ähnlichem spricht, sie meint dann immer nur ausgereift. Das Wort vollkommen, teleios, heißt im Griechischen erwachsen, fertig, ganz. Das Vollkommen ist immer nur das Ganze. Das ist der Mensch, der vollkommen ausgereift ist. Und dann sagt die Bibel, der Gereifte, der verträgt auch alles. Sie sagt, das Baby verträgt nur Milch. Der Gereifte, der gewachsen ist, durch Unterscheidung der Sinne für Gutes und Böses, der verträgt alles. Der kann auch geistliche Spannungsfelder aushalten. Der kann unterbleiben. Der hat Freiheit in Christus. Der kann die Geheimnisse des Wortes Gottes ertragen. Der kann seine Wachstumsstufe ertragen und der ist auch bereit, den Preis zu bezahlen. Wisst ihr, wenn ich das alles sehe und ich sage, ist das alles so einfach? Ja, ich sehe es immer mehr, ist so einfach. Sobald du keinen eigenen Wille hast, sobald du nicht stur bist, sondern bereit bist, den Wille Gottes zu tun, sobald du bereit bist, auf ihn zu hören, was er sagt, was er vorgibt, dann ist es einfach. Ich bin nach vielen, vielen Jahren des Kampfes, wie ich zum Schluss komme, dass nur ein Problem in allen diesen Dingen gibt. Und mein Problem ist ganz einfach zu benennen. Mein Problem heißt Karl Hermann. Ist dir klar? Und ich weiß, wie dein Problem heißt. Wenn ich deinen Vornamen kenne, weiß ich dein Problem. Ihr versteht? Wir sind Chaoten. Wir sind so hochmütig. Wisst ihr, wir sind so dumm. Du musst dir vorstellen, da ist ein Gott, der letzte Intelligenz ist, der mit einem Wort das Universum schaffen kann. Ein Gott, der im unsichtbaren Zustand ist, der in einem Zustand ist, wo es keine Zeit gibt. Der durch den Herr Jesus die ganze Ewigkeiten alles geschaffen hat, alle Zeitabläufe. Ein Gott, der, weil der Heilige Geist ausgegossen ist, allgegenwärtig ist. Da betet ein Russe, ein Chinese, ein Araber, ein Deutscher, ein Engländer zur gleichen Zeit. Alles geht rein. Millionen von Gebeten kann Gott mit seinem Verstand sofort erkennen, kann sofort darauf reagieren. Jetzt kommen wir mir. Ach, wenn ich zwei Sachen nebeneinander kommst, immer schon hochmütig und schwebe über dem Boot und sage, ich bin multifunktional. Ich muss sagen, Entschuldigung. Ich kann auch Zeitung lesen, bis jemand zuhöre und nebenher esse. Weißt du, da besonders drin. Ist für die Magenschleimhaut schlecht. Aber ihr begreift, wir tun so, wie wenn wir Gott wären. Gott sagt einmal, weil ich dich nicht strafe, glaubst du, ich bin wie du. Die Stelle hat mich getroffen. Drum glaubst du, ich bin wie du, weil ich gnädig bin. Aber die Bibel geht davon aus, dass es alles einfach ist. Ich kann das alles tun, wenn ich will. Ich muss nur hingehen und gucken, dass mein Fundament sauber ist. Ich bin wirklich ein Gotteskind. Da muss ich sagen, Herr, ab sofort, nicht mehr links, nicht mehr rechts, wachse ich dir entgegen. Ich lasse mir jetzt Dienste an meinem Herzen gefallen. Ich studiere die Bibel und sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich werf aus meinem Hirn alles raus, was letztendlich nicht geschrieben steht. 1. Korinther 4, 1 bis 6 ist eine ganz wichtige Passage. Dort steht, ein Haushalter muss treu sein. Dort steht, dass Paulus sagt, man kann sich selber nicht beurteilen. Und dort steht, dass wir nicht übers Geschriebene hinausgehen sollen. Drei ganz einfache Punkte. Wenn ich die tue, dann werde ich plötzlich gerade werden. Dann werde ich dem Haupt entgegenwachsen, dem Herr Jesus. Aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt möchte ich ganz kurz noch ins Buch Haggai rein, das ja der Tempel beschreibt, der stockt im Bau. Da sagt er, Haggai 1, Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Jetzt sagt der Herr etwas ganz, ganz Wichtiges. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Damit sagt er, warum kümmerst du dich um andere Dinge, wie ums Allerwichtigste, dass das, was Epheser 4 hier zeigt, dass du mit Gott in Ordnung bist, dass dein Kanal sauber ist und dass du beginnst zu wachsen. Und dann Dienst tun kannst, aber auch dir gefallen lässt, dass andere an dir dienen. Und das somit, und jetzt sagt die Bibel, so wird das Haus Gottes, so wird der Leib Jesu Christi erbaut, so wächst er. Wisst ihr, und dann kann man sagen, ha ja, Programme. Wir haben ein Programm, alles inspiriert vom Heiligen Geist. Wir haben zum Beispiel das Programm Apostelgeschichte 2,40 bis 42. Taufe, der gläubig gewordene, die man vorher evangelisiert hat. Also ich sag's von vorne. Evangelisation, Taufe, Brotbrecher, Abendmahl, Gemeinschaft, Gebete und Apostellehre. Sechs Dinge. Ich muss nur die sechs Dinge tun. In der Gewichtung, wie es die Bibel sagt, dann habe ich das volle Programm. Wenn ich das tue, mit meinem Herz, das auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist, sich vor ihm als Haupt durch andere dienen lässt, dass mein Kanal immer frei ist, dass ich auch bereit bin, selber zu dienen, dann passiert etwas, dann wachse ich dem Haupt entgegen, werde erwachsen und werde etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Jetzt sagt Gott hier im Haggai, ja, ihr müsst halt aufpassen, dass andere nicht wichtiger ist. Das ist gemeint. Und dann sagt er, hab Acht auf deine Wege. Und den 7 sagt er, so spricht der Herr der Herrscher ein, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und dann sagt er etwas, geh auf das Bergland, hol Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Holz soll ich holen. Wisst ihr, auf den Berg soll ich gehen. Berg ist in der Bibel die Stätte der Offenbarung. Siehe Berg Tabor, siehe Berg Sinai. Alle die Gebirge waren letztendlich Berge der Offenbarung. Die größte Offenbarung ist immer noch Golgatha. Und jetzt sagt die Bibel, du musst einfach gehen. Du musst einfach jetzt anfangen, Holz zu holen. Du musst hingehen und sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Dann musst du Holz holen. Wisst ihr, wie man Holz macht? Ist interessant. Die Gläubigen wissen viel besser, wie man Holz macht. Ich weiß durch mein Pimi, wie man Holz macht, aber ein bisschen vorsichtig. Aber die Gläubigen wissen alle, wie man Holz macht. Ich habe festgestellt, dass Bienenzucht, das ist ja löblich, und Holzmacher bei den Gläubigen, die am meisten verbreitete Dinge sind. Das ist mir schon aufgefallen. Das ist ja gut. Ich habe da gar nichts dagegen. Bloß, es wäre auch nicht schlecht, wenn wir wüssten, wie man geistlich Holz macht. Versteht ihr? Geistlich Holz machen. Er sagt, geh auf den Berg. Was ist der Berg? Die Stätte der Offenbarung. Wisst ihr, wie man geistlich Holz macht? Man nimmt die Bibel, zieht sich zurück, öffnet sein Herz, geht zum Herrn Jesus, bekennt ihm jede Sünde, die man weiß, bittet, wasch mich mit deinem kostbaren und teuren Blut, geht hin und sagt, ich habe links und rechts und ich habe die, wenn ihr keine habt. Glückselig seid ihr, wenn ihr es nicht habt. Bloß ich weiß, dass ihr es genauso habt. Sag ich, Herr, da ist meine Schwachstelle, da bin ich sünderanfällig. Nimmt das Kreuz dafür in Anspruch, ich bin mit Christus gekreuzigt und legt sich ihm auf den Altar und sagt, mach mit mir, was du willst. Und dann gehen wir hin und sagt, Herr, rede, dein Knecht hört. Das ist auf den Berg gehen. Und dann kommt das Holz, das Material. Dann zeigt er dir Bibelstelle. Dann wird die Bibelstelle dein Wesen. Und dann wird das langsam aber sicher anfangen, sich zu stabilisieren. Wisst ihr, und dann kommt nämlich das, das wird auch helfen, wenn du in Not bist. Das hilft auch, wenn du in Not bist. Dann wird nämlich der Herr die Bibelstelle bringen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Es hilft in jeder Beziehung. Und dann werde ich langsam anfangen, das Haus Gottes bei mir persönlich, das kleine Haus Gottes, mein Herz zu bauen und damit der Tempel des Heiligen Geistes. Haggai, Haggai ist gewaltig. Und dann sagt er in 14, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohns Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jotadak, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrest des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit im Haus des Herrn, der Herrscherin ihres Gottes, in Angriff nahmen. Wisst ihr, das sieht man jetzt. Er nimmt zwei, gibt ihnen eine bestimmte Aufgabe, nimmt das ganze Volk und sagt, was sie tun sollen. Das heißt, es geht immer nach ihm, immer nach dem Haupt. Der Herr Jesus sagt, wer welche Berufung hat. Der Herr Jesus hat das festgelegt mit der Wiedergeburt. Der Herr Jesus sagt, wer was machen soll, nicht wir. Also wir laufen, oder ich sag so, jeder Gläubige läuft Gott aus der Schule, aber wir Gläubige laufen einfach davon und treiben das, was in unserem Schädel ist, und das muss raus, kostet es, was es wolle. Jetzt sagt Gott etwas, wenn ich so vorgehe, Epheser 4, wirklich, geistlich klar, einfach, geistlich klar, sagt die Bibel in Vers 7, ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Wisst ihr, was heißt? Das Ersehnte, was ist das? Der Herr Jesus. Wenn du so vom Herr Jesus lebst und akzeptierst, du bist nur ein Glied, er ist das Haupt. Er ist das eine und alles. Alles von ihm, durch ihm und zu ihm. Er steuert alles in der Gemeinde. Er ist der Herr. Dann wird etwas passieren. Dann wird dieses Ersehnte deine Sehnsüchte stillen, wird dein Herz zur Ruhe bringen. Und die Menschen werden es sehen. Die Heiden, die Nichtgläubigen, werden kommen und werden es sehen. Und dann wird dieses Haus, zuerst dein Herz und dann das Haus Gottes, wird mit der Herrlichkeit erfüllt werden. Wissen, da brauchst du dich nicht um die Finanzierung kümmern. Vers 8 steht, mein ist Silber und mein ist das Gold. Wenn du vor Gott richtig bist, dann kommt das alles, dann geht das alles normal. Und dann in Kapitel 2, Vers 19 sagt er am Schluss, von diesem Tag an, wenn das jemand macht, will ich segnen. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Epheser 1, Vers 3. Jetzt sagt die Bibel, dann bricht es hervor. Dann wirst du das Segen Gottes weitergeben können. Dann wirst du etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann wird die Fülle der Gottheit bei dir sichtbar. Dann wird deine Gnadengabe sichtbar. Dann wirst du reden und die Leute werden getroffen werden wie, ich sag's mal, von einem zweischneidigen Schwert. Dann wirst du zuhören und du wirst beim Zuhören durch Geistunterscheidung alles erkennen, was wichtig ist. Dann wirst du dienen und dein Dienst wird die Menschen so weit bringen, dass sie Gott dienen. Das ist doch herrlich, wenn das funktioniert. Ist euch klar, was in der Endzeit passiert? Der Teufel tut alles, dass wir das nicht tun. Alles. Da gehört auch die Medien und das ganze Zeugs dazu. Er tut alles, dass ich es nicht tue. Wisst ihr, ich muss mich entscheiden, auf den Berg zu gehen und Holz zu machen. Ich muss mich entscheiden, die volle Erkenntnis Gottes anzustreben. Ich muss den Mut haben. Wisst ihr, es ist für mich auch schwierig manchmal zu sagen, Herr, zeig mir alles, so wie du es siehst. Wisst ihr, was in meinem Hirn kommt? Karl Hermann, der Teufel, der dann redet. Wenn jetzt Gott dir was zeigt, was dir nicht gefällt, wenn Gott dir jetzt was zeigt, was du anders siehst, lehrmäßig, wenn du anderen Recht geben musst, was dann? Ist egal. Zeig mir, wie du es siehst. Wisst ihr, da sind wir wieder beim alten Prozess, beim alten Vorgang, der immer der gleiche ist. Es ist alles eine Sache zwischen mir und ihm. Ist mein Herz auf ihn ausgerichtet, dann funktioniert es. Ich habe ein Problem. Ich kann das für niemand tun. Ich kann euch das nicht, den Dienst nicht tun. Dass euer Herz sauber ist, dass euer Herz, eure Leitung in Ordnung ist. Dass der Leib Jesu Christi funktioniert. Eines kann ich euch tun, Gutes. Ich kann sorgen, dass meine Leitung sauber ist und dass ich Gott auf dem Altar liege, dann kann er mich benutzen, euch zu dienen. Aber wenn ihr mir dienen wollt, müsst ihr ja genauso. Ich muss euch und ihr mir. Das ist normal. Ist alles gleich wichtig. Da müsst ihr dafür sorgen, dass ihr eine saubere Leitung habt und dass ihr treue Menschen im Reich Gottes seid und Gott dient. Und dann fängt der Leib Christi sich öffentlich auch zu zeigen durch die Herrlichkeit Gottes. Dann kommen die Leute und dann werden sie nur noch eine sehen wie auf dem Berg der Verklärung, Jesus allein. Das ist doch das, was unsere Herzen umtreibt, oder? Das wollen wir doch. Wir wollen doch nicht dieses menschliche Gefiesel, Entschuldigung der Ausdruck, aber das menschliche Getue, das zusammenbricht, wenn es mal hart auf hart geht, sondern wir wollen das, wo auf der Felsen gegründet ist. Dann müssen wir aufstehen und das tun. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben den Geist des Glaubens, wir können das. Gott befiehlt es, tu es, bleibe in mir. Keine Frage. Ich möchte beten. Jesus, wir sind fasziniert, wenn wir sehen, wie du, als du am Kreuz vor Golgatha hingst und mit deinem kostbaren und teuren Blut nicht nur das mosaische Gesetz erfüllt hast, sondern eine vollständige, völlige Erlösung für alle Menschen geschaffen hast, jeden Schade des Sündenfalls gut gemacht hast, was du hier Gewaltiges getan hast für mich und für jeden von uns. Und dass du uns dieses wunderbare Paket gegeben hast und dass es so einfach ist. Wir dürfen uns nur gefallen lassen, dass du in unseren Herzen arbeitest. Wir müssen nur dafür sorgen, dass unsere Kanäle offen sind und dass wir wirklich auch treue Seelen sind, die dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Und du siehst, wie oft der Mensch so widerspenstig ist, wie wir alle so sind. Gib uns einfach Gnade, wasch uns tief in dein Blut. Und hilf, dass unsere Herzen jetzt auf das ausgerichtet sind und beginne das zu tun. Und wenn die Ungläubigen oder die, die sich nicht bekehren wollen, das nicht wollen, Herr, dann erbarme dich. Du kannst ihre Herzen unter Druck setzen. Aber letztendlich ist im Reich Gottes alles freiwillig. Und wir möchten freiwillig zu dir kommen und sagen, Herr, wir folgen dir jetzt dem Lamm, wohin du gehst. Du sagst uns, kommt hinter mir her. Und das wollen wir tun. Amen.